Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Staatslexikon Online. Wir sind weiterhin in der dritten Serie zum Thema Gerechtigkeit. In der letzten Episode hatten wir die Möglichkeit, mit Anne-Kathrin Meissner von der Universität Passau über die Ideen von Iris Marion Young zu sprechen und sind damit in den Bereich der Global Justice gekommen. Heute wollen wir uns diesen globalen Gerechtigkeitsfragen und möglichen Lösungen nochmal in einem breiteren Fokus widmen. Dazu ist wiederum mit mir hier Herr Tim Emmel, Mitarbeiter an der Universität Passau. Herzlich willkommen, Herr Emmel.
Hallo, Frau Haring. Schön, dass ich heute hier sein kann.
Wir haben uns in der Serie jetzt schon verschiedene Ideen zur Gerechtigkeit angeschaut. Und vor allem haben wir erstmal ein bisschen damit gerungen, wie man Gerechtigkeit überhaupt definieren kann. Und gesagt, dass es grundsätzlich immer um die Frage geht, wem steht was, warum zu? Darauf haben wir verschiedene Antworten auf diese Fragen kennengelernt und uns mit Anwendungen in verschiedenen Feldern beschäftigt und da auch die Möglichkeit gehabt, mit Expertinnen und Experten zu sprechen, die sich genau diesen Themen auch widmen. Und ich denke, dass dabei eigentlich schon klar geworden ist, dass vor allem bei aktuell besonders intensiv diskutierten Fragen, zum Beispiel wenn wir an Fragen der Digitalisierung denken, die digitale Welt an sich ist ja entgrenzt und sehr wenig an nationale Räume gebunden, aber besonders auch bei solchen Fragen wie denjenigen zur Klimagerechtigkeit oder zur Nachhaltigkeit, da haben wir gesehen, dass so eine Diskussion eigentlich nicht auf lokal, regional oder national begrenzte Gemeinschaften beschränkt werden kann, weil wir eben in der Realität, in der wir leben, in einer globalisierten Realität, immer gleich sehen müssen, dass Entscheidungen, die wir treffen, Lösungen, die wir eben wählen für solche Gerechtigkeitsfragen, auch immer gleich wieder Konsequenzen haben, die außerhalb der Grenzen, in denen wir vielleicht erstmal politische oder gesellschaftliche Lösungen entwickeln können, liegen. Und genau aus dieser Realität, aber auch aus dem Bewusstsein natürlich für diese Realität, hat sich derjenige Bereich der politischen Philosophie entwickelt, der die Überlegungen in den Mittelpunkt stellt, wie man eben auf globaler Ebene denken kann, nämlich die Global Justice. Ganz kurz vielleicht zur Abgrenzung globale und internationale Gerechtigkeitsdiskussionen. Die nimmt man in erster Linie eigentlich vor über die jeweiligen Akteure, während bei der internationalen Gerechtigkeit die Staaten die zentralen Akteure sind, Staaten und internationale Organisationen, spricht man bei der globalen Gerechtigkeit ganz zentral über Individuen. Also tatsächlich die Diskussionen, die wir jetzt auch schon nachvollzogen haben, auf einer globalen Ebene. Herr Emmel, jetzt habe ich hier schon mal viel eingeführt, worum es gehen soll und welche Herausforderungen es gibt. Aber können Sie einen groben Überblick geben, wie diese Herausforderungen im Einzelnen gelöst werden sollen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sehr umfangreich beantworten kann. Es wurde wahnsinnig viel dazu gedacht, es wurde wahnsinnig viel dazu geschrieben. Ich würde mich tatsächlich an der, wie ich finde, sehr übersichtlichen Gerechtigkeitsdefinitionen für unsere aktuelle Podcast-Serie dabei orientieren, weil die sich natürlich auch auf dieses Feld anwenden lässt. Also wem steht was, warum zu? Das eröffnet ja drei Dimensionen. Ja. Also wem steht etwas zu? Also adressatenbezogen, da richten sich einige Schulen drauf aus, also zum Beispiel eher so kosmopolitische Schulen, da werden wir noch drüber sprechen, da gilt es dann quasi für jeden Erdenbewohner oder jede Erdenbewohnerin, bis hin dann eben zu eher regionalistischen, nationalistischen Tendenzen, die das sehr stark begrenzen. Dann die Frage, was, also diese quantitative Verteilungsfrage, wem steht was zu? Das kann von jetzt beispielsweise dem Capability Approach, über den wir schon relativ viel gesprochen haben, wo verhältnismäßig genaue Bemessungen je nach sozialem und kulturellem Kontext gegeben werden können, was Menschen zusteht, bis hin dann eben zu sehr abstrakten, zum Beispiel im Marxismus wo dieses Zustehen, einfach diese quantitative Bemessung gar nicht so besonders ein Thema ist, weil das eher systemisch gedacht wird. Und dann natürlich das Hauptkriterium, das diese ganzen Theorien ja im Kern trennt, ist ja häufig das Warum eigentlich. Also was ist der Begründungsmechanismus für diese Verteilungsvorstellung oder warum irgendjemand ein Adressat ist und jemand anders es halt eben nicht ist von ethischen Ansprüchen. Und genauso ist es bei der globalen Gerechtigkeit auch. Und dieses Warum, auch da kann man jetzt die marxistische Extremposition vielleicht bemühen und sagen, ja, das ist eine sehr abstrakte Welt, also metaphysisch auf das Weltgeschehen abzielende Begründungsstruktur, bis hin dann eben zu sehr konkreten Begründungsstrukturen, wie auch den Capability Approach zum Beispiel, der weitgehend auf jetzt diese Art von Metaphysik zum Beispiel verzichtet. Und so ungefähr spiegelt Global Justice das gesamte Feld der Ethik eigentlich wider, dass man in jedem dieser einzelnen Dimensionen unterschiedliche Positionen finden kann und jede ethische Position innerhalb der Global Justice Thematik findet sich eben an einer dieser Dimensionen irgendwo in den Schnittpunkten wieder. Und Themen, die dabei je unterschiedliche Antworten auch provozieren können, sind eben Fragen der Nachhaltigkeit, der Gewalt, Themen tatsächlich auch von Kolonialismus, Postkolonialismus und auch darauf werden wir intensiv eingehen, noch Migration, die Abgrenzung dann eben auch von nationalen Gemeinschaften, von tatsächlich rassistischen Ideen spielt eine Rolle bei der Bestimmung der AdressatInnen und Adressaten und am Schluss natürlich auch in zunehmend relevanten Strömungen der Gendergerechtigkeit.
Ich glaube, was damit jetzt vor allem klar geworden ist, ist, dass wir uns hier ganz am Ende unserer Serie nochmal ein wirklich breites Themenfeld vornehmen und viele sehr unterschiedliche Antworten. Und im weiteren Gespräch, denke ich, keine umfassende Lösung beziehungsweise keine umfassende Darstellung aller möglichen Positionen und Lösungen schaffen können. Sonst würden wir wahrscheinlich das Podcast-Format komplett sprengen in der Länge und auch in der Informationsdichte. Herr Emmel, Sie haben aber schon eine Lösung dafür gefunden, mit der wir ganz gut uns abarbeiten können.
Wir haben uns jetzt für eine Option entschieden, dieses Thema aufzufächern, die eben gerade nicht darin besteht, was wir jetzt häufig in der aktuellen Serie des Podcasts gemacht haben, dass wir uns also populäre Positionen anschauen und anschauen, was sind so die bestimmenden Narrative und theoretischen Ansätze in den jeweiligen Themengebieten, sondern jetzt in dem Fall, wie gesagt, Global Justice spiegelt angewandte Ethik als solche und bietet damit gewissermaßen das gesamte Feld ethischer Positionen. Und wir haben uns jetzt heute dazu entschieden, das eben über die Extrempositionen zu machen. Also wir eröffnen gewissermaßen den Diskursrahmen so weit wie möglich, indem wir Extrempositionen schildern. Und da ist natürlich klar, dass wir uns Extrempositionen anschauen, die idealerweise auch irgendwo Rezeption erfahren haben und die natürlich auch, sage ich jetzt mal, dass das Feld der intellektuellen Redlichkeit nicht verlassen, aber eben innerhalb des Diskurses dann doch die Extrempositionen darstellen. Und dann kommen wir so zum Schluss noch zu einer etwas moderateren Position, die ebenfalls jetzt gerade im Globalgerechtigkeitskontext jetzt nicht gerade zu den Hauptschulen gehört, nämlich dem Denken von David Leslie Miller, das so ein bisschen einen Kompromiss aus allem bietet, gerade eben auch, weil es sehr, sehr realitätsnah orientiert ist.
Beginnen wir mit einer der kosmopolitischen Extrempositionen, nämlich mit den Ideen von Joseph H. Cairns. Aliens and Citizens, The Case for Open Borders ist ein Beitrag gewesen, den er 1987 veröffentlicht hat. Später hat er das Ganze nochmal in einer eigenen Monographie stärker ausgearbeitet. Er beruft sich, wie, das hatten wir auch schon besprochen, wie viele auf Rawls. Viele arbeiten sich an Rawls ab. Er nimmt ihn als seine Grundlage. Und entwickelt das Ganze weiter, indem er argumentativ eine Grundannahme von Rawls kritisiert. Er sagt nämlich, diese Ideen, Gerechtigkeitsideen und Gerechtigkeit umsetzen zu wollen, das darf nicht beschränkt sein, beziehungsweise darf nicht an den Landesgrenzen enden, wenn man diese Idee des Schleiers des Nichtwissens wirklich ernst nimmt. Und damit, denke ich, wäre jetzt ein ganz guter Moment, um die Ideen von Rawls bitte noch einmal kurz zusammenzufassen, damit wir wissen, woher auch zum einen das Vokabular, aber vor allem diese Ideen kommen, die Cairns dann auf der Grundlage entwickelt.
Ja, wir hatten ja jetzt im Verlauf des Podcasts schon des Öfteren über John Rawls gesprochen, weil einfach eine Podcast-Serie zum Thema Gerechtigkeit nicht ohne die Theorie von Rawls auskommt. Also ganz basal auf das heruntergebrochen, was uns jetzt interessiert, ist es so, dass man sich im Prinzip Rawls Theorie als einen doppelten Schritt sozusagen vorstellen kann, also ein Zweischritt. In einem ersten Schritt wird eben ein Gedankenexperiment aufgebaut, der sogenannte Schleier des Nichtwissens. Dabei wird angenommen, dass Personen, die in einer zukünftigen Gesellschaft zusammenleben sollen, Regeln für das Zusammenleben ermitteln sollen, aber sie wissen dabei nicht, dass dieser Schleier des Nichtwissens, welche Rolle sie in dieser künftigen Gesellschaft einnehmen werden. Und das eigentlich wichtigste Kriterium ist das schlichte Wissen, dass man Teil dieser Gesellschaft sein wird. Das ist alles. Das bedeutet, man wird den Regeln unterworfen sein, aber man weiß nicht als was. Ja, also man weiß nicht, zum Beispiel, wird man arm oder reich sein, wird man ein Mann sein oder eine Frau. Und Rawls löst dann diese Entscheidungssituation vor allem mit spieltheoretischen Erwägungen auf und kommt zu der Überzeugung, dass sich Menschen im Urzustand, in diesem Schleier des Nichtwissens, entscheiden würden für zwei Grundsätze, ganz einfach runtergebrochen, die elaboriert er dann auch später noch ein bisschen stärker, aber zwei Grundsätze, nämlich einmal, dass Ungleichheiten in dieser zukünftigen Gesellschaft so gestaltet werden müssen, dass die am schlechtesten Gestellten in dieser Gesellschaft von den Ungleichheiten profitieren und dass die Ungleichheiten zweitens verbunden sind mit Ämtern und Positionen und Chancen, auf die jeder Anspruch erheben kann oder die jeder realistischerweise auch erreichen kann innerhalb dieser Gesellschaft. So, das sind so die Grundgedanken. Bei Cairns ist es eben so, wir hatten ja gesagt, dass das Einzige, was man sicher weiß, ist, dass man Teil der künftigen Gesellschaft sein wird. Und Cairns sagt halt, das ist relativ, das ist so ein bisschen die Schwäche, denn ob man Teil der Gesellschaft sein wird oder nicht, um die es jetzt ganz konkret geht, also nehmen wir jetzt als Beispiel eine Nation, die Bundesrepublik Deutschland, das kann ja auch im Schleier des Nichtwissens modelliert werden. Also dass man eben sagt, ich weiß doch gar nicht, ob ich Teil dieser Gesellschaft sein werde oder ob ich vielleicht gar nicht Teil der Gesellschaft bin und in diese Gesellschaft rein emigrieren muss. Und dass Menschen, wenn sie das einbeziehen, natürlich auch zu dem Schluss kämen, Migrationsregeln zu beschließen, wo jeder Mensch, der nicht die Absicht hat, diese Gerechtigkeitsverhältnisse in der Gesellschaft zu beseitigen, das Recht hat, in diese Gesellschaft einzuwandern.
Ich denke, diese kurze Einschränkung, die Sie gemacht haben, die ist ganz wichtig, weil Cairns schon sagt, liberale Demokratie ist das System, das Gerechtigkeit nach unseren heutigen Erfahrungen am besten ermöglicht. Und genau deshalb schränkt er da selbst schon, jeder muss das Recht haben, ein, indem er sagt, jeder, der bereit ist, in Anführungsstrichen mitzuspielen, muss das Recht haben. Also da ist schon die erste Einschränkung. Die zweite wichtige Einschränkung bei Cairns ist, dass er immer darauf hinweist, dass was er vorschlägt, im Endeffekt als eine Denkfigur zu verstehen ist, die aktuelle politische, philosophische und ethische Lösungen, die bestehen, hinterfragen soll und die Möglichkeit geben soll, kritische Anfragen zu stellen und daraus neue Lösungen zu entwickeln. Er hat nicht den Anspruch, dass das jetzt, wenn man es nimmt, eine neue Policy sein kann, die viele Lösungen ersetzen würde, die momentan bestehen. Das vielleicht nochmal so, um das Extrem auch ein bisschen einzuordnen. Wir haben aber auch noch eine zweite Extremposition, die, ich denke, auf der gleichen Seite des Spektrums einzuordnen ist. Und das wären die Ideen von Peter M. Singer, die er am wirkmächtigsten formuliert hat, erstmals in Famine, Affluence and Morality von 1972. Was genau hat er dort vorgeschlagen, Herr Emmel?
Ja, auch das ist ein Aufsatz, über den man immer wieder stolpern wird. Das gehört auch zu den populärsten Aufsätzen in der modernen angewandten Ethik und in der globalen Gerechtigkeitsfrage ohnehin, aufgrund seiner Radikalität. Insofern ja, das ist auch wieder eine sehr stark kosmopolitische Sichtweise, die hier allerdings stärker aus einem ethischen Argument als jetzt aus der Rawlschen Denkgrundlage entwickelt wird. Das Argument, auch hier etwas vereinfacht gesagt, ist im Prinzip das folgende. Singer nimmt als Grundlage eine zu seiner Zeit bestehende schwere Hungersnot als Ausgangspunkt. Und ihm stellt sich ein Stück weit die Frage, wenn wir einen Menschen aus akuter Lebensgefahr retten wollen oder das müssen, dann spielt es für uns eigentlich keine Rolle, ob wir dafür jetzt geringfügige oder vielleicht sogar gar nicht wirklich so richtig geringfügige Einschränkungen hinnehmen müssen. Und das Beispiel, das er bemüht, ist das eines Kindes, das in einem Teich ertrinkt, wo die meisten, also hoffentlich die meisten von uns wahrscheinlich darin übereinstimmen würden zu sagen, na gut, selbst wenn ich jetzt ausgesprochen teure Klamotten anhabe, ist das für mich kein Grund, nicht sofort in diesen Teich zu springen und das Kind zu retten beispielsweise. Und Singer sagt jetzt im Prinzip zwei Sachen. Erstens, es spielt also offensichtlich, wenn wir akute Lebensgefahr verhindern können, für uns keine Rolle, ob jetzt zum Beispiel unsere Klamotten dreckig oder vielleicht sogar völlig unbenutzbar werden. Erstens und zweitens, und das ist eben genau der Punkt, wo er vielleicht mit Cairns übereinstimmt, er erweitert eben den Adressatenkreis unserer Gerechtigkeitsentscheidung. Denn er sagt, es geht nicht nur darum, ob das Kind, das ertrinkt, direkt neben uns ertrinkt oder ob es in einem Kilometer Entfernung ertrinkt, wenn wir da noch rechtzeitig hinkommen könnten. Und deswegen sagt er, es lässt sich ja gar keine feste Grenze festmachen, ab der unsere ethischen Verpflichtungen einfach aufhören. Weshalb er sagt, Bezug nehmend eben auf diese zu seiner Zeit akute Hungersnot, wir sind eigentlich verpflichtet, auch wenn es für uns drastische Einschränkungen bedeutet, die Menschen, die sich dort in Lebensgefahr befinden, zu retten, weil die Distanz einfach kein angemessenes Kriterium ist, um zu sagen, wir haben diese ethische Verpflichtung nicht. Und genauso wie wir eben starke Unannehmlichkeiten bei der Rettung des Kindes im Teich in Kauf nehmen würden, müssten wir konsequenterweise das eben auch für Menschen, die in einem sehr weit entfernten Gebiet zum Beispiel verhungern, in Kauf nehmen. Und deswegen plädiert er dafür, tatsächlich einen Großteil des von uns nicht wirklich zum täglichen Leben benötigten Einkommens für Menschen auszugeben, also zu spenden, die sich in globalen Hungersnöten oder Krisen befinden und dort um ihr Leben kämpfen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig extreme Position, das ist auch eine wahnsinnig unbequeme Position, weil sie im Prinzip bedeutet, dass die Lebensführung von beinahe jedem Menschen in der sogenannten ersten Welt und eigentlich auch in den sogenannten Schwellenländern, die nicht akut von Hunger und Krise betroffen sind, ethisch fragwürdig ist. Denn natürlich bestünde die Verpflichtung nach seiner Sichtweise und die uns dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten sind nicht angemessen groß, um zu sagen, wir spenden eben nur einen kleineren Teil unseres Einkommens oder wir spenden vielleicht sogar gar nichts.
Hier wiederum ein durchaus wichtiger Unterschied zu Cairns. Cairns sagt eben, das ist eine Denkfigur und Singer hat ja ganz bewusst auch eigene Institutionen, eigene NGOs gegründet, die genau zu diesem Zweck eben genutzt werden sollen und sagt auch bis heute, das ist eigentlich das, also diese direkte Umsetzung seiner Ideen ist das, worauf er am stolzesten ist. Und auch da sieht man eben, denke ich, nochmal einen Unterschied. Jetzt bewegen wir uns doch, würde ich vorschlagen, von dem einen Extrem zum anderen und kommen damit 2 Jahre später, also ich sagte gerade Singer 1972, 1974 publiziert Garrett Hardin die Lifeboat Ethics, The Case Against Helping the Poor. Interessant ist dabei, glaube ich, der Hintergrund von Garrett Hardin, der das Ganze als Ökologe schreibt. Und auch daraus, das ist, wir hatten drüber gesprochen, wichtig, das zu verstehen, was sein Hintergrund ist und auch was seine Motivation ist, auch um ihn nicht falsch einzuordnen. Sie werden dazu gleich nochmal was sagen. Und er geht wirklich in die absolute Gegenposition zu Singer, der gesagt hat, wenn wir irgendwie helfen können, dann müssen wir helfen. Es wurde dann auch viel diskutiert. Also wenn man Lifeboat Ethics einfach nur eingibt bei jeder Suchmaschine, findet man, glaube ich, mehr Widersprüche zu dieser Idee als Unterstützungen. Aber was genau ist das, was so viel Widerspruch und ich glaube teilweise, wenn man die Texte liest, auch wirklich emotionale Betroffenheit hervorgerufen hat?
Also Sie haben das ganz richtig gesagt. Wir nähern uns hier ja den Extrempositionen an oder wir nähern uns dem Thema über die Extrempositionen an. Da fällt Hardin natürlich rein. Das ist der komplett konträre Ansatz, sowohl zu Singer als auch zu Cairns. Und deswegen haben wir ihn uns auch ausgesucht, weil er im Prinzip beide Thesen übernimmt. Ja, also Cairns hatte jetzt erstmal mit der These von Singer gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also bei ihm geht es nur darum, dürfen Menschen von außerhalb eines Landes problemlos emigrieren. Bei Singer geht es darum, wie gehen wir mit Menschen um, die außerhalb unseres Landes beispielsweise bleiben müssen oder wollen, sich aber in einer prekären Situation befinden. Und Hardin geht jetzt im Prinzip von diesem Lifeboat-Begriff aus. Also er sagt, es gibt begrenzte Ressourcen auf unserer Erde, es gibt ein stetig steigendes Bevölkerungswachstum. Interessant an der Stelle auch, Garrett Hardin ist vor allem auch für das in den Wirtschaftswissenschaften vor allem bekannte Allmende-Problem bekannt. Er hat das beschrieben und in den Diskurs eingebracht. Auch da geht es um die in dem Fall unverantwortliche Nutzung von Allgemeingütern. Und er sagt eben, in einer Welt mit begrenzten Ressourcen braucht es Abgrenzungsmechanismen. Und wer sich eben, ja, in dem Fall tatsächlich einfach aus persönlichem Glück oder Zufall, aber wie auch immer, also wer halt einen Platz in diesen Lifeboats, in diesen Rettungsbooten hat, also in einem wohlhabenden Land lebt, der hat gewissermaßen einen ethischen Anspruch darauf, dass das auch so bleibt. Und gleichzeitig, das ist auch Hardins Theorie, eine Verpflichtung, die Problematiken in den prekäreren Ländern außerhalb des Rettungsbootes nicht weiter zu verschärfen. Und Hardin sagt deshalb, würde Singer deshalb widersprechen, weil er sagt, Entwicklungshilfe beispielsweise, also wie gesagt, das ist jetzt eine Paraphrasierung von Hardin, aber er geht eben davon aus, Entwicklungshilfe etc. führt in den betroffenen Regionen zu einem starken Bevölkerungswachstum, was dann die dort vorhandenen lokalen Ressourcen noch weiter übersteigen wird. Das bedeutet erstens, man macht natürlich diese Gebiete abhängig und zweitens, man verschlimmert das Problem im Prinzip dauerhaft. Und gleichzeitig eben diese Berechtigung, wenn man sich in einem Rettungsboot befindet, dass man auf diesem Rettungsboot auch gerettet wird und gerettet bleibt, wenn man so will, spricht für ihn natürlich gegen zumindest übermäßige Immigration, vor allem aus solchen eher prekären Gebieten. Und Sie hatten das schon angemerkt, Frau Haring, und das finde ich tatsächlich sehr wichtig, denn natürlich ist man intuitiv versucht, diese Position als eine nationalistische oder vielleicht sogar rassistische Positionen zu deuten. Und das ist auch nicht selten passiert. Deswegen ist an der Stelle mir persönlich dann doch auch ein Anliegen ist, darauf zu verweisen, dass das eigentlich keine Kategorien sind, die bei Hardin eine Rolle spielen. Natürlich ist es ein Narrativ, natürlich ist es ein Ansatz, der sich sehr gut eignet, um ihn nationalistisch, protektionistisch, wie auch immer zu deuten und ihn natürlich auch rassistisch auszudeuten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig zu sagen, dass bei dieser Extremposition solche Motive nicht zwangsläufig eine Rolle spielen müssen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch etwas populärer, der ehemalige Trappistenmönch und Philosoph Daniel Quinn, der 1991 das Buch Ishmael veröffentlichte, das auch mit Anthony Hopkins verfilmt wurde im selben Jahrzehnt. Und der in diesem Roman, das handelt sich um einen diskursiven Roman, gewissermaßen die Lebenslügen der modernen Zivilisation aufzuzeigen versucht. Also er geht davon aus, dass sich der Mensch gewissermaßen deshalb zu einem Problem für die Erde entwickelt hat, weil er kulturell an zwei Dogmen festhält. Und das eine Dogma ist eben das Dogma der größtmöglichen Vermehrung der menschlichen Population, ja, also biblisch, seid fruchtbar und mehret euch. Und der andere Teil des Dogmas ist eben dieses, macht euch die Erde untertan. Also der Mensch als Krone der Schöpfung, der eben verfügen kann über die Welt und über die Ressourcen und der sich nach bestem Wissen und Gewissen in der Population zu steigern hat. Und diese beiden Dogmen führen nach ihm dazu, dass lokale und schlussendlich auch globale Ressourcen, die die Erde hat, aufgebraucht und überbenutzt werden müssen. Und dass aus diesem Grunde gerade in seinem Fall eine sehr starke Abkehr von Globalisierung auch auf einer Migrationsebene stattfinden müsste, weil diese kulturellen Dogmen eben dazu geführt haben, dass die Menschen, die sich diesen Dogmen verpflichtet fühlen, die Menschen, die vor Ort in kleineren Ökosystemen in Einklang gewissermaßen mit den natürlichen Grenzen der Population gelebt haben, verdrängen mussten, einfach weil sie mehr Ressourcen für ihr Populationswachstum benötigt haben. Und da sieht man schon, in dieser These spielt die Frage Nation, Ethnie und so weiter überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, das greift ja eigentlich auf Zeiten zurück, die deutlich vor dem Entstehen moderner Nationalstaaten bestanden haben. Aber er kommt eben zu einem sehr ähnlichen Schluss, nämlich dass in dem Fall Entwicklungshilfe und so weiter eben zu der immer weiter steigenden Ausbeutung von Ressourcen vor Ort beitragen. Natürlich unangenehm, und auch das soll und darf an der Stelle nicht verschwiegen werden, ist, dass man sich da natürlich hinter so blumigen Begriffen wie Reduzierung des Bevölkerungswachstums oder Populationsreduzierung und so weiter verbergen kann, aber dann schon vielleicht so ehrlich sein sollte und darauf verweisen sollte, dass natürlich diese Thesen implizit davon ausgehen, dass Menschen sterben müssen, um die Ressourcen des Planeten nicht weiter auszubeuten. Und das muss zwar problematisiert werden, aber es ist wichtig zu sagen, das sind Positionen im Diskurs, die eine Extremposition darstellen, die aber nicht unbedingt den Diskursraum in eine rassistische oder nationalistische Richtung verlassen.
Wir haben jetzt zwei Extrempole gesehen. Ich werde es jetzt einfach doch sagen, auf unserer Tour d'Extrem. Vier Denker, die das verschieden formulieren, kennengelernt. Die eine Seite, es darf keine Rolle spielen, wo jemand ist. Wir sind verpflichtet zu helfen oder zumindest verpflichtet, der Person den Zutritt zu unserer Gesellschaft, unserem Umfeld zu erlauben. Die andere Seite, wir sollten auf keinen Fall helfen, weil wir damit im Endeffekt ausblenden, dass wir den Kontext, der eben unsere Erde ist, mehr schädigen und in der Konsequenz eigentlich immer mehr Schaden anrichten. Wir hatten aber auch gesagt, dass diese Extrempositionen nicht immer wirklich umsetzbar sind und auch sehr schwierig sind für Politiken, sie zu nehmen als eine Richtlinie. Und dass wir uns deswegen mit Miller beschäftigen möchten, der mit einem moderaten Nationalismus versucht, eine Verbindung aufzustellen, also eine vermittelnde Position zu entwickeln. Wie genau soll die aussehen, Herr Emmel?
Wie Sie schon sagten, Miller führt da die verschiedenen Diskurspositionen, wenn man so will, ein Stück weit zusammen, beziehungsweise er stellt dann doch eine Mittelposition dar. Wichtig ist bei ihm auch hier, dass dieser Begriff des Nationalismus nicht in einer ethnischen oder gar völkischen Weise verstanden werden muss und schon gar nicht in einer Position, wo eben Nationen einander überlegen sind, sondern er identifiziert verschiedene ethische Verpflichtungskontexte. So könnte man es vielleicht sagen. Und es geht darum, dass die Nation innerhalb einer absteigenden Kette von Verpflichtungskontexten eben eine bestimmte Instanz für moralische Rechte und Pflichten darstellt. Das bedeutet, man ist dem Angehörigen der eigenen Nation in einer anderen Weise ethisch verpflichtet, als man es vielleicht jemanden ist, der nicht Angehörige der eigenen Nation ist, was natürlich wiederum nicht bedeutet, dass man dem gegenüber keine Verpflichtung hat. Auch darauf geht er sehr dezidiert ein. Aber sie sind eben andere und sie sind im Zweifel vielleicht auch geringere. Müssen sie aber nicht sein, auch darauf geht er ein, da sprechen wir später drüber, vor allem wenn es eben um das Thema Kolonialgeschichte geht, kann es sein, dass diese Verpflichtungen auch mehr werden, obwohl sie nicht gegenüber Personen der eigenen Nation bestehen. Wichtig ist aber, dass die Nation Teil einer absteigenden Kette von Verpflichtungskontexten ist und da auch nicht die höchste darstellt. Also es gibt beispielsweise die sogenannte solidarische Gruppe, die er identifiziert hat. Das wären beispielsweise Familien. Die haben ein viel engeres oder er würde tatsächlich auch einfach sagen, ein anderes Verpflichtungsverhältnis zueinander, als es in einer Nation besteht, weil es in einer Nation einfach auch nicht denkbar oder sinnvoll ist. Hierbei hat Miller den großen, großen Vorteil, würde ich jedenfalls so sehen, dass er eigentlich Abstand nimmt von der abstrakten Gerechtigkeitstheorie. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie man diese Extremposition begründen kann. Und die kann man alle irgendwie begründen. Man kann dann diese Prämissen nicht teilen. Bei Miller ist es eben so, er schaut sich an, welche Prinzipien sind denn überhaupt in bestimmten sozialen Kontexten einfordernd und auch durchsetzbar und kommt damit natürlich dazu, dass nicht in jedem sozialen Kontext das gleiche Gerechtigkeitsprinzip eine Rolle spielt. Er unterscheidet nach sozialem Kontext die solidarische Gruppe, ich hatte schon drüber gesprochen, dazu gehören zum Beispiel Familienverbände. Und hier identifiziert er ein Bedarfsprinzip, also jedem nach seinen Bedürfnissen. Es wird eigentlich keine Gegenleistung zwingend jetzt gefordert. Und da können wir uns schon vorstellen, dass das sehr anders ist als in der zweiten Gruppe, die er identifiziert. Das sind Zweckverbände. Das wären zum Beispiel Arbeitsverhältnisse. Hier sieht er als das sinnvollste Gerechtigkeitsprinzip das sogenannte Verdienstprinzip. Also jeden danach, was er in die Gruppe einbringt, was er leistet, was er zu leisten bereit ist. Wir können auch hier sehen, was in dem Zweckverband gerecht ist, ist in der sozial-solidarischen Gruppe wiederum nicht gerecht. Also ich glaube, wir würden es in einer Familie als eher problematisch ansehen, wenn die verdienstorientiert miteinander umgehen würden. Und in einem Zweckverband wiederum ist es einfach nicht durchsetzbar, dass gegenleistungslos für jeden Bedürfnisse befriedigt werden. Und dann kommt eben erst die Staatsbürgerschaft, die damit auch eher so eine Art Gliederungsverfahren in einer globalen Welt ist. Und hier in der Staatsbürgerschaft, da gilt für ihn, und da ist er komplett Demokrat und liberaler Demokrat, das Gleichheitsprinzip. Jeder Mensch hat den Anspruch, genau gleich behandelt zu werden wie seine Mitstaatsbürgerin. Es ergibt sich also, dass Nation hier nicht einfach eine Entität ist, der zu dienen ist, wie im klassischen Nationalismus, also man muss nicht irgendwie Teil der Nation sein und sich der Nation unterordnen, sondern die Nation ist, wie gesagt, ein Gliederungselement in einer globalen Anspruchsordnung. Unterhalb dieser Staatsbürgerschaftsverpflichtung fängt jetzt eben das Thema globale Gerechtigkeit für Miller an. Also eigentlich kommen wir jetzt erst zu dem Bereich, der für uns jetzt hier in der Folge interessant ist, aber er ist eben nicht verständlich ohne die vorherigen Ausführungen. Miller ist zwar sehr induktiv in seinem Vorgehen. Also er schaut sich an, was ist denn eigentlich Realität in der Regel in bestimmten Gemeinschaften? Wie wird Gerechtigkeit in Familien verstanden, wie in Firmen etc.? Aber er erkennt auch abstrakt ein Stück weit, und man kann das als einen Widerspruch ansehen, aber man kann das natürlich auch als einen Kompromiss ansehen, Rechte und Pflichten auf einer globalen Ebene an. Und hierbei sieht er die globale Ebene wirklich als von der nationalen und gar nicht zu sprechen jetzt vom Zweckverband und der solidarischen Gruppe, getrennt an. Also er spricht von geteilten Ebenen und sagt hier wirklich ganz bewusst, diese beiden Ebenen müssen miteinander verhandeln über Gerechtigkeitsansprüche. Und hier, ich hatte es schon gesagt, spielt beispielsweise Kolonialgeschichte eine wichtige Rolle. Ein Land, das ein anderes in der Vergangenheit kolonialisiert hat, ist diesem Land in einem wesentlich übergeordneten Rahmen moralisch verpflichtet zu Hilfeleistung etc., als das vielleicht zu anderen Ländern ist, mit denen es keine Kolonialgeschichte hat. Und das Ziel, auf das am Ende diese globale Gerechtigkeit hinauslaufen soll, da sind wir wieder so ein bisschen in der Nähe vom Capability Approach, also auch da setzt sich Miller nicht stark ab, ist letztlich diese Ermöglichung eines subjektiv gut empfundenen Lebens in den auch vielleicht benachteiligten Regionen der Welt innerhalb der gegebenen sozialen Kontexte. Also so wie beim Capability Approach, es geht nicht darum, die Leute aus ihren sozialen Kontexten herauszuholen oder sonst irgendwas. Es geht darum, das Leben dort im sozialen Kontext vor Ort subjektiv den Menschen als gut empfunden zu gestalten. Und hierbei sind die beiden Kernprinzipien, die Millers Denken insgesamt auch prägen, nochmal besonders bedeutsam, nämlich einmal Praktikabilität, also was ist tatsächlich durchsetzbar, und da würde er sich jetzt, glaube ich, sehr stark zum Beispiel von Singer abgrenzen und sagen, ja, also gut, das ist schon eine schöne Theorie und so weiter, aber es macht halt kein Mensch. Selbst Menschen, die diesen Aufsatz lesen, machen sowas nicht zu ihrem zum ganz, ganz großen Anteil. Also Praktikabilität und Passgenauigkeit. Und dieses Passgenauigkeitskriterium, das ist eben wahnsinnig wichtig, denn es setzt den Kontext, es setzt dieses Konkrete wieder über ein abstraktes Gerechtigkeitsprinzip. Und deswegen lässt sich eben sagen, dass die globale Gerechtigkeitstheorie bei Miller eine primär kontextabhängige ist, die den globalen Kontext ernst nimmt, ohne hierbei, wenn man so will, unrealistische Forderungen zu stellen oder, was ja auch ein häufiger Vorwurf ist, gerade an die westlich angloamerikanisch geprägte Gerechtigkeitstheorie, westliche Kriterien einfach so auf andere Regionen der Welt zu übertragen.
Herr Emmel, ich glaube, wir haben vor allem es geschafft, hier aufzuzeigen, wie groß dieses Feld der Global Justice ist und wie viele mögliche Ansätze und Lösungen es gibt, aber vor allem auch, wie viele Herausforderungen genau diese Diskussionen mit sich bringen. Und ich finde es da auch wichtig, dass man sich klar macht, dass es zu vielem, was wir vielleicht als Dilemma wahrnehmen, gerade auch in der aktuellen Medienberichterstattung, durchaus Überlegungen gibt, die vielleicht so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil sie eben auf einer abstrakteren Ebene erstmal formuliert worden sind, aber durchaus einem es ermöglichen, vielleicht nochmal anders darüber nachzudenken und neue Einordnungen vorzunehmen. Ich glaube, wir haben auch gesehen, dass es da keine eindeutige Lösung gibt. Selbst von den DenkerInnen, die sich damit beschäftigt haben, gibt es immer Vorschläge. Und wir haben das ja auch im letzten Gespräch schon mit Young gesehen. Auch da eine Denkerin, die tatsächlich ganz bewusst was formuliert hat, was direkt umgesetzt werden können sollte. Und wir haben Ansätze wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz der Europäischen Union, die da auch ähnlichen Ideen folgen. Aber trotzdem, es sind immer noch sehr schwierige Fragen, die vor allem diskutiert werden müssen. Und ich glaube, dass wir damit heute schon mal eine schöne Grundlage gegeben haben, um so ein bisschen zu sehen, in welche Richtung können diese Debatten gehen. Ihnen ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf unsere nächste Episode, bei der wir versuchen werden, zusammenzufassen, was wir in den letzten Episoden zum sehr breiten Themenfeld Gerechtigkeit schon gehört und gesehen haben.
Liebe Frau Haring, da habe ich nicht viel hinzuzufügen und bedanke mich für das interessante Gespräch heute.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.